ARD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Raw.
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Anatomy of Lies.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Draußen nieselt es ein bisschen. Es sind wirklich die letzten kalten Novembertage und wir gehen jetzt mit großen Schritten auf den Advent zu, Karo, am Sonntag.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor
und der Krampus.
Der Tür.
Ja, Too Many Tabs ist ja auch der Podcast zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte, wie das Adventsfest, ne?
Ja.
Wir werden hier heute auch noch
Lieber
das Friedenslicht von Bethlehem hier einlaufen lassen.
Es kommt hier zu uns rein, nach Bickendorf in die Aufnahmebox.
In die Aufnahmebox, wo wir uns ja jede Woche treffen, um gemeinsam unsere Tabs zu schließen, hier in der ARD Audiothek.
Ja, Julia Beck hat eigentlich ja letzte Woche gesagt, wir sollen hier raus. Wir sollen den Raum dringend wechseln. Das ist hier nichts in unserer kleinen Box.
Aber
ich hab so ein Stockholm-Syndrom entwickelt.
Ja.
Ich kann nur hier.
Ja, ich kann auch nur hier. Und heute haben wir mal wieder in unseren Postfächern gewühlt, um nochmal nachzugucken, was ihr für Themen uns eingeschickt habt oder Nachträge oder Anregungen, was auch immer. Caro, möchtest du vielleicht mal anfangen? Hast du irgendwas
mitgebracht? Ich hab was. Ich hab doch neulich in der Folge mal über Floriana gesprochen, die Insel, wo in den 30ern diese beiden deutschen Aussteigerpaare hin ausgewandert sind. Unter anderem eins aus Köln. Und was so sehr schief gegangen ist mit Drama und Mord und Verschwinden und allem Pipapo. Und wir haben eine Mail bekommen von Floriana, also nicht der Insel Floriana, sondern einer Person, einer Hörerin. Die lese ich dir mal eben vor. Floriana schreibt, sie muss uns schreiben, wir haben nämlich etwas erzählt, das sie schon seit dem Anfang ihres Lebens begleitet. Ich heiße Floriana, meine Eltern haben mich tatsächlich nach genau dieser Insel benannt, nachdem sie dort 1986 auf Hochzeitsreise waren. Dass ich nach einer Insel benannt war, war für mich als Kind immer etwas sehr Besonderes und hat sie sich vorgenommen, auch selber mal dahin zu reisen, hat das nach dem Abi auch geschafft. Ihre Eltern haben damals aber noch die 80-jährige Margret Widmer selbst getroffen und mit ihr gesprochen, die eine, die übrig geblieben ist aus diesem aus diesem toxischen Konstrukt. Dann schreibt Floriana, als meine Mutter sagte, dass sie aus Düsseldorf käme, hat Margret Widmer wohl schön kölsch gesagt, wie, da habt ihr mir keinen Senf mitgebracht. In Hoffnung auf Düsseldorfer Senf. Fand ich sehr nett. Vielen lieben Dank, Floriana.
Schöne Geschichte. Ja, mir haben sehr viele Leute geschrieben, die sich dann doch ein bisschen besser noch an Big Boss erinnern konnten. Also diese deutsche Version von The Apprentice mit Rainer Kallmund, zu denen ich hier meine Tabs zuletzt geschlossen habe. Und zwar konnten mir sogar viele Leute die Frage beantworten, ob es so einen ähnlichen Spruch gab wie You're fired. Und das war nämlich, sie haben frei.
Sie haben frei.
Richtig, genau so. Außerdem hat Stefan ergänzt, dass er ein Lieblingszitat von Rainer Kallmund aus dieser Serie noch hat. Das ist ihm wohl in Erinnerung geblieben. Und zwar war das der Satz, so viele Fehler, wie du gemacht hast, könnte ich hier den ganzen Raum mit tapezieren.
Ja. Gut. Okay, alles klar.
Außerdem habe ich noch heißen Gossip weitergetragen bekommen zur Folge Justin Bieber im Anne-Frank-Haus, die ich hier aber leider nicht offiziell verifizieren kann. Ich erzähle lediglich leicht paraphrasiert, was mir in meinen DMs weitergetragen wurde.
Ja.
Und zwar hat mir eine Person geschrieben, die mal ein Praktikum im Anne-Frank-Haus gemacht hat. Und die hat mir erzählt, dass dort eine Geschichte kursierte von Madonna, die mal mit ihrer Crew das Anne-Frank-Haus besucht habe. Ich rede jetzt bewusst im Konjunktiv. Besucht habe. Und die hat sich dort auch nicht sonderlich gut verhalten und die ganze Crew nicht, weil die TänzerInnen hätten sich wohl möglich im Türrahmen des Verstecks, wo Anne Frank sich versteckt hat, gestretched. Diese Person beendet die Nachricht auch, entweder ist es ein wohlbehütetes Geheimnis, eine Amsterdamer Legende oder es ist genauso gewesen, who knows. Und das lasse ich mal genauso stehen. Aber wir nehmen sowas natürlich immer gerne dankend auf.
Bis Madonna nächste Woche wieder anruft, ne?
Genau, dann sind wir wieder so klein mit Hut. Außerdem habe ich noch eine Nachricht bekommen von einer Person namens Jessie. Sie schreibt dazu, den Namen spricht man übrigens aus wie Jesse James. Und Jessie schreibt, hallo Miguel, ich habe im letzten Monat eine Stelle am Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover Hannover angefangen. Und gestern gab es dann eine Stadtführung. Der Fremdenführer hat zwischendurch immer mal wieder Quizfragen gestellt und richtige Antworten mit einer kleinen Packung Leibniz-Butterkeksen belohnt. In der letzten, alles entscheidenden Frage ging es dann um das TET-Symbol auf den Leibniz-Produkten. Das haben wir hier groß und breit besprochen vor einiger Zeit. Und Jessie schreibt eben, dank der Tabs konnte ich diese Fragen beantworten und mir dadurch den Hauptpreis, eine große Packung Kekse, sichern. Der Fremdenführer wirkte deutlich irritiert über mein sehr konkretes Wissen über das Symbol. Insofern danke für die Kekse und ganz liebe Grüße. Ja, auch von uns und guten Appetit.
Grüße. Was ich besonders spannend fand in den Nachrichten, die so eingegangen sind, waren die ganzen Beispiele für Songs, nach denen ihr ewig gesucht, aber nie gefunden habt. Stichwort Miguel. Und von solchen Songs wurden mir einige Songbeispiele geschickt von Manuela, unter anderem mit dem Hinweis, man kann sehr wohl nach suchen.
Ja, wirklich. Das haben mir auch ganz viele geschrieben, dass man sehr wohl in sein Handy reinsingen kann, mittlerweile über verschiedene Suchfunktionen. Ja. Und dann wird einem der Song ausgespuckt.
Jetzt habe ich so verstanden, dass Manuela dö eingegeben hat, bin mir aber nicht sicher, und so diesen Song gefunden hat. Aha. Ja, wie auch immer, man kann natürlich danach suchen inzwischen, aber den hier finde ich einfach nicht. Was ist das?
Hä? Smoke on the Water.
Ach so. Ja, und vielen Dank auch alle, die mir geschrieben haben wegen des Songs, den ich beim letzten Mal gesucht habe. Es war die deutsche Nationalhymne.
Ach so, ja.
Wusste ich nicht.
Ach ja, das war so ein Ärger aber auch. Mir hat auch eine Person geschrieben, dass es eine große Telegram-Gruppe gibt, wo dann mit Schwarmintelligenz gesucht wird. Da kann man quasi eine Sprachnachricht reinschicken, einen Song, und dann wird vielleicht eine Person dabei sein in dieser Gruppe, die dir sagen kann, welcher Song das ist.
Da will ich rein, aber ich habe ein bisschen Angst vor Telegram.
Ich auch, dann landet man irgendwo ganz woanders vielleicht, wer weiß.
Ich bin nochmal bei Apple gelandet. Wie fandst du die Überleitung? Bei Apple-Rezensionen. Und da kann ich euch die Apple-Rezension des Monats präsentieren. Und zwar seltsam. 5 Sterne.
Finde ich gut.
Vielen Dank dafür.
Hast du die Person gelesen, die gesagt hat, dass sie auch low-key einen Crush auf Ingo Zamperoni hat und sich von dir sehr verstanden gefühlt hat?
Habe ich auch gelesen, aber ich wollte jetzt die ganzen Sachen, die zum Thema Samenspende eingingen, umschiffen.
Alles klar, dann machen wir das hiermit.
Geh doch mal jetzt rasch in deine Tabs rein, Miguel.
Ja.
Ich komme mit.
Okay, komm. Die Tabs, in die ich heute kopfüber hineingestürzt bin, kommen von unserer Hörerin Paula.
Hallo Caro und Miguel. Ich bin zuletzt in einem ziemlich guten Rabbit Hole gelandet und das will ich unbedingt mit euch teilen. Googelt mal nach dem Namen Elizabeth Finch. Es ist zuletzt jetzt auch eine Serie über ihren Fall mit dem Namen Anatomy of Lies rausgekommen. Ich studiere aktuell Film in Los Angeles und hier ist das Stadtgespräch. Ich kann sagen, es lohnt sich sehr. Liebe Grüße aus Kalifornien.
Das wurde mir auch geschickt und ich habe es nicht gegoogelt. Jetzt hast du es gemacht.
Ich habe es gegoogelt für uns beide und bin tatsächlich selbst in dieses Rabbit Hole reingefallen und habe mir diese gesamte Doku, von der Paula hier spricht, heute reingezogen. Es sind 3 Teile und es ist wirklich eine extrem spannende, unglaubliche Geschichte, von der ich hier noch nichts gehört habe, weil ich halt scheinbar nicht in Hollywood bin und hier ist es halt kein Stadtgespräch in Bickendorf. Mhm. Nee. Aber wir haben ja Hörerinnen scheinbar auf der ganzen Welt in Hollywood. Oh la la,
wow.
Die uns dann Berichterstattung leisten dazu, was in Hollywood gerade so für Tabs geschlossen werden.
Das ist wegen der Umfrage, die du gemacht hast im Washington Square Park. Das ist hängen geblieben
dort. Das ist hängen geblieben, ja.
You know too many tabs, das erzählt man sich. Auf der Fifth Avenue.
Bei der Umfrage habe ich dann jemanden gefragt, ja, I have a podcast, too many tabs. Und dann haben die mich immer so fragend angeguckt, hä, too many tabs? What do you mean? Ich so, yeah, when you close the tabs. Oh, you mean tabs.
Tabs.
Nicht tabs.
Tabs.
Wie wir das hier eingedeutscht sagen, sondern tabs.
Tabs.
Also laut Paula redet ganz Hollywood gerade über diese Doku. In den deutschen Medien habe ich noch nicht so viel davon mitbekommen. Aber Too Many Tabs ist ja der deutsche Podcast, der ganz nah das Ohr am Gleis hat von Hollywood. Mhm. Dementsprechend habe ich jetzt dann das tatsächlich mal gegoogelt. Und so das erste Schlagwort, was man findet, wenn man diesen Namen eingibt, ist die Frau, die ganz Hollywood getäuscht hat. Du hast auch gerade gesagt, du hast noch nichts davon gehört oder mitbekommen, ne? Es ist hier kein Thema in Bickendorf.
Nee, ich weiß ganz grob, sie ist Fernsehautorin und hat sich irgendwie so ein Lügenkonstrukt irgendwie gesponnen. So viel weiß ich, aber mehr auch nicht.
Genau, also Finch ist eine US-amerikanische Fernsehautorin, die an sehr, sehr erfolgreichen Serien mitgeschrieben hat, unter anderem Grey's Anatomy oder Vampire Diaries oder True Blood, die ich alle 3 nicht gesehen habe, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich auch nicht. Und ich weiß,
aber die sagen mir alle
Grey's
was.
Grey's Anatomy ist eine riesige Riesending, auch ja. in unserer Generation.
Ist so eine ProSieben-Serie für mich ein bisschen, ne? Die lief, ja. glaube ich, in Deutschland auf ProSieben.
Ich glaube auch. Ja, und diese ganzen Vampir, also Twilight, natürlich habe ich alles mitgenommen, gelesen und geguckt und gehört, alles damals.
Ja, es ist auch tatsächlich ein Ding bei dieser Autorin, dass sie halt das zu ihrer Nische gemacht hat, an zwei Vampir-Serien mitgeschrieben zu haben. Deswegen wurde sie dann auch irgendwie die Vampir-Lady genannt von Hollywood. Wobei sie diese ganzen Serien nicht erfunden hat. Also ihr Credit ist halt eine Autorin im Writers Room mit mehreren Leuten zusammen gewesen zu sein. Und da hat sie ein paar Episoden geschrieben, ein paar produziert. Aber das halt schon viele Jahre am Stück. Bei Grey's Anatomy zum Beispiel hat sie so 13 Episoden geschrieben, als Producerin dann aber über 170 betreut. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man das vielleicht selber noch nicht gearbeitet hat, dann ist es, also für mich, bevor ich in dem Job war, war es ein bisschen schwer vorstellbar, wie unterschiedliche Leute an einem Skript zusammenarbeiten können. Mhm. Weil schreiben, denkt man ja immer, das ist ein sehr einsamer Prozess und man schreibt halt alleine.
Gibt es auch, aber meistens hast du halt einen Writer's Room. Gerade wenn es um so Fernseh- und Filmproduktion geht, können wir auch ein Lied von singen. Da sitzt man mit mehreren Leuten natürlich in einem Raum und arbeitet teilweise an einem gleichen Text. Also man sitzt zusammen im Google Doc und streitet sich da teilweise um Wörter und Sätze. Und das ist ganz normal, solche Prozesse, dass das dann immer noch überarbeitet wird, dass da jeder sowas reingibt.
Irgendwelche Lebensgeschichten, jeder hat was anderes vielleicht gelesen, erlebt. Dann werden unterschiedliche Charaktere gestrickt. Es gibt manchmal sogar so AutorInnen, die dann nur einen bestimmten Charakter schreiben und sich dann quasi ganz genau dann mit einer Person auskennen und so weiter. Und das ist dann eben eine große Gruppenarbeit. Und so ist es natürlich auch im Fall von Grey's Anatomy auch. Davon können wir auch bei den Liedchen singen. Da muss man sich dann manchmal auch in so einem Raum beweisen und irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen.
Da muss man sich vor allem erstmal trauen,
genau,
auf Sachen zu sagen. Und darauf zu vertrauen, die sind jetzt hoffentlich gut, was ich jetzt hier sage. Oder ich blamiere mich gerade irgendwie total hier vor versammelter Mannschaft. Das ist so ein Prozess, wo man so ein bisschen reinwächst. Dann gibt es andere in Räumen, die natürlich dann so ein bisschen selbstbewusster sind oder gerne da mal auch das Wort eher an sich reißen. Da ist schon manchmal dann so eine Dynamik im Raum.
Ja, man muss sich dann da eben so gucken, wie man sich da jeder für sich so ein bisschen durchsetzen kann, wie man vielleicht herausstechen kann, irgendwie zu einem gewissen Grad einfach Aufmerksamkeit bekommen kann, damit man dann einfach auch seinen Job macht und nicht, es heißt, okay, diese Person hat gar nichts zu diesem Skript beigesteuert, ne, wenn es eben dein Job ist, was beizusteuern. Finch hat sich eben da was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich, also das ist ja jetzt mittlerweile bekannt, haben wir gesagt, nämlich sich allerlei Lügen über ihr Leben auszudenken, was sie als Person ein bisschen interessanter macht.
Die dann zum Skript beigetragen haben letztendlich?
Genau, tatsächlich. Und
okay.
Das ist eben dieser große Twist an dieser Geschichte, an dieser ganzen Biografie. Da gibt es ein paar besondere Punkte, die sie sich eben ausgedacht hat. Und das sind aber halt teilweise richtig, richtig harte Schicksalsschläge.
Mhm.
Wie zum Beispiel, damit fing diese ganze Geschichte an, hat sie erzählt, dass sie Knochenkrebs habe.
6 years ago, I was diagnosed with a rare, inoperable form of bone cancer called chondrosarcoma. Cancer I still have to this day.
Das ist jetzt Elizabeth Finch.
Richtig.
Die von ihrer angeblichen Krankheit erzählt.
Genau. Sie hat da eben eine ganze Geschichte drum gestrickt, ne, erzählt, wie sie ins Krankenhaus gekommen sei, wie sie bei einer Operation eine Niere verloren habe, wie sie sich aber zurück ins Leben gekämpft hat, dann weiterschreibt, aus diesen vermeintlich echten Erfahrungen eben auch Skripte für zum Beispiel die Serie Grey's Anatomy gestrickt hat. Da gab es dann eben eine Person, die genau die gleiche Geschichte quasi durchlaufen ist wie sie in echt, in Anführungsstrichen.
Ja.
Ne, und sie hat eben diese Situation, die sie sich, wie wir jetzt heute wissen, ausgedacht hat, eben genutzt, um da sich ein bisschen herauszuspielen als so eine Expertin für Krebs und wie es so ist, im Krankenhaus zu sein als Patient. Was natürlich bei so einer Arztserie wie Grey's Anatomy gelegen kam, dass eine Autorin da eine gewisse, an Anführungsstrichen, authentische Erfahrung gemacht hat.
Und das hat sie sich einfach auch irgendwo angelesen? Oder war das teilweise dann irgendwie ausgedacht und gar nicht realitätsnah? Gefact-checkt, sowas?
Ja, eben. Also das ist so ein bisschen das Interessante. Das hat mich ein bisschen die ganze Geschichte erinnert an diesen Fall vom Spiegel vor ein paar Jahren mit Klaas Relotius, der ja einfach Reportagen sich ausgedacht hat. Wie wird das jetzt verhandelt bei einer Fiction-Serie, sich ja Sachen ausgedacht
werden? Ist ja eigentlich egal. Ist ja Fiction.
Ist ja eigentlich tendenziell egal. Nur hat sie halt ihre Karriere darauf aufgebaut, diese Geschichten besonders authentisch zu erzählen, obwohl sie eben gar nicht authentisch erzählt waren. Und ist damit auch durch Interviews gegangen, hat Essays geschrieben im Hollywood Reporter, um das eben auch in die Öffentlichkeit zu tragen, dass das eben alles angebunden ist an echte Erlebnisse, die halt gar nicht stimmten.
Ja, dann musst du dir da pro Staffel irgendwie eine neue Krankheit ausdenken, ne?
Tatsächlich. Und das ist nämlich genau das, was passiert
was?
Ist. Nicht neue Krankheiten unbedingt, aber immer weitere Schicksalsschläge hat sie sich ausgedacht und in die Öffentlichkeit Krankheit getragen. Ein weiterer ist zum Beispiel, dass sie eine Abtreibung vornehmen musste, was nicht stimmte. Dann hat sie behauptet, sie hätte bei dem Attentat in Pittsburgh 2018, wo in einer Synagoge geschossen wurde, hätte sie irgendwie persönliche Verbindungen zu den Opfern und sei dahin gefahren und hätte die Leichenteile mit aufgeräumt und hätte der Polizei bei der Arbeit geholfen. Also richtig dark, was dann angeblich bei ihr zu einer posttraumatischen Belastungsstörung geführt hätte, weil sie da irgendwelche Bekannten von sich da die Leichenteile irgendwie zusammengekehrt hat. Kam immer quasi immer mehr dazu, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen. Also ist jetzt natürlich ein bisschen kurz gesagt, aber so pro Staffel ein neuer Schicksalsschlag gefühlt. Da konnten dann so viele KollegInnen dann irgendwann auch gar nicht mehr glauben, oh Gott, was diese Frau alles erleiden muss und was die alles hinter sich hat. Das löst natürlich auch super viel Mitleid aus und da kommt ja keiner darauf, dass sich das jemand ausdenkt.
Ja, wie gesagt, Fiction, es ist ja eigentlich egal, wo sie da die Inspiration hernimmt. Hauptsache dann, ne, das Skript funktioniert irgendwie, das ist einigermaßen nachvollziehbar. Aber wenn sie da wirklich dann so in die Öffentlichkeit mitgeht und von Talkshow zu Talkshow damit zieht, wirkt so ein bisschen wie, da hat sie sich ein bisschen festgefahren und kommt da auch nicht mehr raus.
Es ist halt ein Lügenkonstrukt, so ein Kartenhaus, so ein Lügenkartenhaus, was natürlich so langsam dann droht, zusammenzustürzen. Aber ich war trotzdem super erstaunt davon, wie lange sie das durchgezogen hat. Also wirklich ein halbes Leben lang, da viele Jahre im Writers Room gewesen und immer wieder Pausen gemacht wegen angeblicher Chemotherapien und so, die es einfach nicht gab. Und nur um halt diese Verbindung herzustellen von sich zu diesen fiktionalen Charakteren. Also die haben teilweise exakt, das ist in dieser Doku sehr, sehr gut zusammengeschnitten, dass sie halt exakt diese Krankheiten haben, wie sie angeblich das so erzählt.
Da macht man sich natürlich auch so ein bisschen unersetzbar in so einem Writers Room, wenn dann natürlich alle das Gefühl haben, die Hälfte aller Figuren ist an ihr angelegt.
Ja, wirklich. Wirklich, genau so war es.
Oh Gott.
Ja, aber dann hat eben im Jahr 2022 die Vanity Fair einen Artikel herausgebracht mit einer großen Recherche, die dieses Lügenkonstrukt zum Zusammenbrechen gebracht hat. Und diese ganzen einzelnen Details und wie sich das jetzt genau verstrickt hat, gibt es jetzt eben nochmal zu sehen in einer großen dreiteiligen Dokumentation, die es auf Peacock gibt. Und den Trailer würde ich hier auch gerne mal abfahren, damit du so ein Gespür dafür bekommst, wie das Ganze aussieht.
For years she fooled Hollywood. She fooled us all.
Being with Finch felt like I was in some fairy tale movie. She's like, I write for Grey's Anatomy. I was like, what?
She was co-executive producer and highly paid, but that wasn't enough.
Her writing was so highly regarded because Finch had been through so much.
She fought cancer. She went public about sexual assault. She lost a friend in the Tree of Life shooting.
She would tell me, like, maybe I'm suffering this way so that I can write this way too.
Is it that so many awful things keep happening to this poor woman?
Ja, mal so als kleiner Eindruck.
Ja, gibt ja so Leute, denen passiert irgendwie alles Mögliche.
Also ich würde das jetzt auch nicht hinterfragen, wenn da jetzt eine Person bei uns im Writers Room sitzen würde und hätte solche Schicksalsschläge, also tatsächlich so richtige Tragödien erlebt, da sagst du doch nicht, ja, die lügt doch bestimmt.
Selbst wenn es jetzt auch, das schadet ja mir nicht, man fühlt sich irgendwie dann so geblindsided von dieser Person, weil man da so mit reingefühlt hat und der Person dann, oh Gott, wie schrecklich, und da Telefonate geführt hat und so.
Ach, das ist irgendwie spooky.
Das ist super spooky, kann ich dann auch verstehen. Also nicht mal aus diesem Konkurrenzaspekt, aber die Leute, die da jahrelang mit ihrem Writers Room saßen, und oh Gott, du Arme, mit deiner Chemo und deinen ganzen Leichenteilen-Geschichten.
Ja.
Da bist du dann ja, wenn du das erfährst, das ist ja schon auch irgendwie schmerzhaft.
Total. Und diese Doku zeigt eben auch die Tragweite von diesem Lügenkonstrukt, wie das ins Privatleben reingeht. Das sind ja nicht nur die KollegInnen, sondern die hat auch ihre Eltern angelogen. Die dachten, ihr Kind hat Krebs beispielsweise.
Ach du Scheiße.
Stell dir mal vor.
Genauso, alles für Grey's Anatomy.
Alles für Grey's Anatomy. Die musste irgendwie dieses Lügenkonstrukt aufrechterhalten und hat dann das eben bis ins Privatleben in sämtliche Details ausgebaut. Ist dann mit einer Frau zusammengekommen, die gerade ihren Mann verloren hat, die schon Kinder hatte. Hat diese Kinder in dieser Situation, die gerade um ihren Vater getrauert haben, da mit rein manipuliert und denen irgendwie diese ganzen Geschichten erzählt. Und diese Ehefrau ist auch mit die Hauptperson, die in dieser Dokumentation zu Wort kommt. Wie benutzt sie sich gefühlt? gefühlt hat, dass sie auch das Gefühl hat, sie wurde von ihr auserwählt als so eine Rolle, weil sie eine Krankenschwester ist und dass quasi diese Geschichte mit dieser Krebsdiagnose noch unterstützen würde, weil sonst würde ja einer Ärztin auffallen, wenn es irgendwie gelogen wäre und so. Sie war dann auch diejenige, die dahinter gekommen ist, die quasi das erste Mal gemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht. Und zwar als Finch...
Als sie gesagt hat, sie wurde wirklich von einem Vampir gebissen, um bei True Blood besser schreiben zu können.
Ja, so in etwa. Nein, also tatsächlich war es so, dass unterschiedliche Geschichten dann keinen Sinn mehr ergeben haben, weil die einfach nicht gut genug dann ausdefiniert waren. Es fing an damit, dass es wohl neue Trigger aus dieser posttraumatischen Belastungsstörung gegeben haben soll, nämlich regnerische Tage. So, weil, das war die Erklärung, als sie da bei dieser Synagoge war, hat es auch geregnet.
Da man kann auch keine Vampirserie schreiben ohne regnerische Tage. Also spätestens da wird man echt hellhörig.
Hätte man hellhörig werden müssen. Sie wurde tatsächlich darüber hellhörig, weil das vorher noch nie Thema war und noch nie ein Problem war. Und sie konnte sich das nicht vorstellen, dass das eben von jetzt auf gleich irgendwie so ein neues Thema war. Und hat dann nachrecherchiert und hat quasi den gesamten Facebook-Verlauf, den gesamten Twitter-Verlauf von ihrer Ehefrau durchstalkt und durchsucht und dann rausgefunden, an dem Abend, wo angeblich sie bei dieser Synagoge war, war sie in einer Bar, hat Halloween gefeiert, als Wednesday Addams verkleidet. Da gab es Fotos auf Facebook von. Und so ist sie dahinter gekommen und hat sich dann gedacht, wenn diese Geschichte nicht stimmt, was stimmt dann noch alles nicht? Und diese ganze Recherche wird eben in allen Details jetzt in dieser Doku nochmal nacherzählt und inszeniert und mit Belegen versehen, was sehr, sehr interessant ist. Ich finde vor allem auch dieses, was du auch direkt am Anfang gesagt hast, ja okay, die hat sich im Prinzip eine neue Staffel für ihr eigenes Leben ausgedacht. Das ist auch das, was die da in dieser Serie sagen. Sie hat ihr Leben wie eine Art Serie behandelt als Autorin. Sie hat sich einen kompletten Charakter geschrieben, der nicht stimmte.
I think she probably saw her life like a TV series. Season one, I've got cancer.
My surgeon told me I've never seen anything like this, especially in someone your age.
Season two, it's got worse.
My doctors told me my cancer and chemo radiation rendered me sterile. They assured me I could never, would never get pregnant. They were wrong.
The story keeps getting bigger because that's how you keep your audience. You have to keep going big or go home.
Wow.
Also eine sehr, sehr spannende Doku, eine extrem spooky Situation, wenn man sich so reindenkt. Trotzdem eine sehr, sehr große Empfehlung. Danke, Paula, für die Empfehlung von dieser Dokumentation. Viele Grüße aus dem verregneten Bickendorf nach L.A. Ich hoffe, du sitzt gerade am Strand von Malibu mit Pedro Pascal, Paul Mescal. Liebe Grüße.
Cheers.
Cheers, Han.
Ich habe mich diese Woche mal in offene HörerInnen-Tabs reingestürzt, die mir gleich mehrfach zugesandt wurden. Da schien tabsmäßig irgendwas in der Luft zu liegen. Das Thema Raw wurde mir nämlich zugesandt von Jan, von Jonas, ganz liebe Grüße, und auch von Feline.
Hi Caro, hi Miguel, hier ist Feline. Ich bin letztens beim Scrollen auf Instagram über den Film Raw, die Löwen sind los aus dem Jahr 1981 gestoßen. Und dachte, weil die mir gar nichts gesagt hat, dass ich doch mal google, was das ist.
Ja, und das habe ich dann auch gegoogelt und schnell gecheckt, warum unsere HörerInnen in dieses Rabbit Hole reingefallen sind. Es geht also um den Film Raw, in der deutschen Fassung Raw, die Löwen sind los.
Finde ich einen geilen Titel.
Ja.
Ist das ein schöner, niedlicher Kinderfilm mit süßen Löwis?
Nee, warte mal ab.
Ist das so wie so, hier, Benjamin Blümchen und die Löwenbabys?
Nee, gar nicht.
Oder, kennst du den?
Wo so die eine, Löwis?
Mit den Löwis, wo quasi ein Mensch die ganze Zeit die Löwenmutter im Hintergrund nachgemacht hat. So ist das.
Ich wünschte, bei diesem Film hätten Menschen die Löwen nachgemacht, weil dieser Film wird als der gefährlichste Film aller Zeiten bezeichnet. Ein Film, bei dem es unfassbar ist, dass dieser Film überhaupt existiert. Raw, ihr wisst es alle von Katy Perry, heißt natürlich Brüllen. Und gebrüllt wurde bei diesem Film ordentlich, so viel kann ich sagen. Wir können auch schon mal kurz reingucken. Den gibt es nämlich in voller Länge zu gucken auf YouTube. Von 81 ist der.
Hey!
Also man sieht schon viele Löwen auf engem Raum und Menschen, die Löwen sehr nahe kommen. Der Film ist eine Abenteuerkomödie aus den USA, aus dem Jahre 81, wie gesagt. Re-released dann nochmal 2015. Autor und Regisseur war Noel Marshall. Das ist der, der auch Der Exorzist gemacht hat. Mhm. Und die Handlung, die kann man eigentlich relativ knapp zusammenfassen. Es geht um einen Naturforscher namens Hank, der sich in die afrikanische Savanne zurückgezogen hat, in ein Naturschutzgebiet und dort zusammenlebt mit, ich sag mal, einer wilden Mischung an Haustieren, nämlich Löwen, mit Leoparden, Tigern, mit Jaguaren, mit Pumas, mit schwarzen Panthern.
12 Schimpansen.
Mit allem. 12 Schimpansen. Da hat es mich auch sehr dran erinnert, an die Frau, die in Brandenburg mit 12 Schimpansen zusammengelebt hat, wovon Julia Becker letzte Woche erzählt hat. Aber das ist jetzt hier nochmal komplett next level. Löwen und Leoparden, die gibt es natürlich auf dem afrikanischen Kontinent, aber zum Beispiel Tiger oder Pumas natürlich eigentlich nicht. Und dieser Hank in diesem Film, diese Figur, hat es eben geschafft, alle diese Raubkatzen an einem Ort zu versammeln, wo sie alle zusammen in Harmonie miteinander leben. Er lebt in direktem Kontakt mit diesen Tieren, die laufen da frei rum, ohne Käfige, ohne Zäune. Die akzeptieren ihn quasi als Rudelmitglied oder Anführer oder sowas. Und eines Tages kommt da jetzt in diese friedliche Raubkatzen-WG ein bisschen Schwung rein, weil Hanks Familie ihn in der Savanne besuchen kommen will. Wie es das Schicksal aber will, gibt es ein Missverständnis und die Hank und seine Familie verpassen sich am Flughafen. Da ist der Vater am Flughafen und Frau und Kinder stehen jetzt in dieser Ranch und werden von diesem Rudel an gefährlichen Raubkatzen empfangen, kriegen Schreck, müssen sich vor den Tieren verstecken. Hahaha, die sind aber alle ganz super lieb und die Tiere wollen dann aber spielen. Da also Action und Fun für die ganze Familie vorprogrammiert. Soweit die Synopsis dieses Spielfilms. Zu den Hintergründen: Noel Marshall, der Regisseur, spielt auch die Hauptrolle Hank. Seine Frau, Madeline, wird gespielt auch von seiner echten Frau, nämlich Tippi Hedren. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Ja, klar.
Kennt man unter anderem aus Hitchcocks Die Vögel.
Ja, und die hat, glaube ich, auch mal schwere Vorwürfe an Alfred Hitchcock erhoben.
Mhm.
Ja.
Andere Tabs. Interessant. Ja, und deren Kinder im Film werden ebenfalls von deren echten Kindern gespielt. Unter anderem die Tochter von Tippi Hedren dabei, die kennen wir auch, Hollywood-Star Melanie Griffith, und deren gemeinsame Tochter mit Hollywood-Star Don Johnson ist wiederum Hollywood-Star Dakota Johnson. Es ist eine der größten Hollywood-Promi-Familien. Allein dieser Stammbaum an Legenden ist schon sehr spannend. Also Noel Marshall, seine Frau Tippi Hedren und unter anderem Tochter Melanie Griffith spielen hier diese Familie, die da bei den Löwen ist.
Ah ja, die ganze Zeit rar, machen.
Genau, und jetzt habe ich in Melanie Griffiths Wikipedia-Artikel folgende Information mal eben unter Trivia entdeckt. Tippi Hedren, die Mutter von Melanie und engagiert im Tierschutz, hielt für einige Zeit einen Löwen namens Neil im gemeinsamen Haus der Familie in Kalifornien. Der Löwe war ein ständiger Begleiter im Haus und durfte zuweilen im Bett der damals 14-jährigen Griffith schlafen. Also diese Familie an Hollywood-Stars scheint sehr Tier- bzw. Raubkatzenaffin zu sein. Kein Wunder, dass sie jetzt dachten, das ist doch eine gute Idee, so einen Film zu produzieren. Und jetzt war das in diesem Film raw, die Löwen sind los, aber nicht ein Löwe oder so eine Handvoll Löwen, Pumas, Tiger und so, sondern am Set waren insgesamt 150 Raubkatzen. 150 Raubkatzen. Dazu kamen
und die
dann
haben alle gespielt?
Jupp.
Alle mit Management und mit Rider?
Leider nein. Das waren zum größten Teil untrainierte Löwen.
Ja, klingt nach einer Menge Spaß.
Dazu kamen noch 2 Elefanten unter anderem, Flamingos, 8 Strauße,
natürlich,
was man nicht alles so hat. Also eine Promi-Familie, die 150 Wildtiere adoptiert, klingt auch eigentlich schon wie so ein Drehbuch. Das Krasse daran ist auch, das hat man damals noch nie zuvor geschafft. Also dass man quasi fast alle großen, die großen Großkatzen, die Stars unter den Großkatzen, dass man die alle an einem Ort versammelt. Das war eben eine Produktion der Superlative. Natürlich wahnsinnig teuer, vor allem für damals. 17 Millionen Euro hat das gekostet. Gedreht wurde auf der echten Ranch von Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Darsteller Noel Marshall in Kalifornien. Und die Inspiration kam eben, dass er seine Frau Tippi Hedren Jahre zuvor mal bei Dreharbeiten in Mosambik besucht hat, wo sie auf einer Safari ein verlassenes Waisenhaus entdeckt haben, das offensichtlich von wilden Löwen bewohnt wurde. Das fanden sie so inspiring, dass sie dachten, das machen wir auch. Sie haben beschlossen, na klar, da machen wir jetzt einen Film zu. Sie haben angefangen, Großkatzen in ihre Häuser in Kalifornien zu holen. Stichwort Löwe Neil bei Tochter Melanie im Bett. Also sie haben quasi angefangen, mit Wildkatzen zusammenzuleben und die an sich zu gewöhnen, um diesen Film dann zu produzieren. Und das hat natürlich alles super lange gedauert. 11 Jahre Produktionszeit in den 70ern und 80ern. 5 Jahre Dreharbeiten, weil es natürlich sehr kompliziert war mit 150 Tieren, die auch Allüren haben.
Die haben Allüren und die reagieren nicht sofort, wenn der Regisseur Action sagt, dann machen die nicht sofort, können die nicht den Text direkt auswendig runterrattern.
Ja, also sehr, sehr viel Arbeit und Geld ist da reingeflossen. Ich spoilere jetzt mal, dieser Film gilt als einer der größten Filmflops aller Zeiten. War in den 80ern ein kompletter Flop, hat nur 2 Millionen Dollar eingespielt, was natürlich nicht gereicht hat, um diese Kosten zu decken. Marshall hatte gar keine Erfahrung als Autor und Schauspieler. Ist wirklich ein grauenvolles Drehbuch, wenn man den Kritiken glaubt.
Aber halt 150 Löwen mal hier ein bisschen eine Chance geboten, auch mal auf dem Big Screen.
Ja, jahrelang mit diesen Katzen gelebt und diesen Wildtieren und das Verhalten von den Nachvollzogen, dachte ich, mach das schon. Ja, extrem schlechtes Drehbuch hin oder her, das war sein Traum und hat er alles für getan. Und das schlechte Drehbuch war jetzt aber nicht das Schlimmste an dem Film, weil gefährlichster Film aller Zeiten muss ja irgendwo herkommen. Und es ist sehr schnell dark geworden. Es sind sehr schnell einige Dinge schiefgegangen.
Oh Gott, haben noch, ist jemand gestorben?
Da kann ich direkt mit einem Zitat antworten von John Marshall, einer der Söhne vom Regisseur Noel Marshall. Der spricht nämlich hier in einer Doku, die es auch über diese Produktion gibt.
If I had to come up with one sentence that would describe this movie, is I would say that it is probably the most unbelievably crazy, insane film that has ever been made. And it was shocking beyond belief that no one died.
Also, shocking that no one died. Das war jetzt der gealterte Sohn, der damals dann den jungen Sohn gespielt hat in diesem Film. Da auch ein Zitat, mit dem man da gut reingehen kann, von John Marshall damals. Ich wurde schon zu Beginn ziemlich übel gebissen. Es war traumatisch, aber 2 Tage später war ich wieder am Set. Also das war
wohin
im Prinzip,
gebissen?
Ich glaube, an einige Körperstellen wurden da einige Leute gebissen.
Ja, aber jetzt nicht so an die Stellen, die dann quasi lebensgefährlich sein können, wie jetzt bei Siegfried und Roy.
Ja, warte mal ab. Also es ist wirklich ein absolutes Wunder, dass dort kein Mensch gestorben ist, wenn man hört, was da alles abging. Aufgrund der großen Anzahl natürlich untrainierter Tiere wurden innerhalb von 2 Jahren nach Drehbeginn 48 Verletzungen gemeldet. Schätzungen zufolge wurden mindestens 70 Leute in dieser Crew verletzt, aus einem 140-köpfigen Drehteam. Unter anderem mal leichte Verletzungen, wie Tippi Hedrons Knöchel wurde von einem Elefanten gebrochen, als er sie mit dem Rüssel so hochgehoben hat.
Oh,
das waren noch die leichten Sachen. Noel Marshall selbst, der ja da voll drin war, so als Alpha-Löwe und gefühlt, hat am meisten abbekommen. Das musst du sehen eigentlich. Ich zeig dir mal hier eine Szene aus dieser Doku, wo du siehst, wie der mit diesen Löwen umgeht.
Noel's character would rush in and break up the lion fight as like he was the king of the beasts or the alpha male that was going to take care of this matter. This worked fine for the first 2 takes. On take 3, he ran in, broke up the fight, but one of the lions bit him through the hand.
You can see him, and he shakes his hand a couple times, and then the lion comes back after him again. And he gets to where there's a small tree branch that he can pull down, and he pulls the tree branch. And the lion came with his mouth open and he had stuck that tree branch into the lion. And that was the only thing that saved him.
Oh Gott.
Das war die einzige Sache, die ihn da an der Stelle vor diesem Löwen gerettet hat, der mit offenem Maul auf ihn draufgesprungen ist. Also du siehst, der geht da richtig rein. Der geht da rein in kämpfende Löwen, die super aufgepeitscht sind.
Oh Gott, und das ist also für die Menschen eh gefährlich. Man hat jetzt auch gerade noch diese Wunde an der Hand gesehen, aber tierschutzmäßig ist es doch bestimmt auch nicht gut gegangen.
Ja, auf keinen Fall. Also das wird da natürlich immer mal so ein bisschen klein geredet. Wir haben die hier im Griff und die haben sich an uns gewöhnt, bla bla bla.
Ja,
natürlich
bla, bla.
Hast du da Tiere, die zusammengepfercht sind in Räumen für diesen Dreh, die natürlich die ganze Zeit irgendwie provoziert werden müssen, um sich so aggressiv zu verhalten.
Damit die da kämpfen können in dieser Szene.
Damit die kämpfen können, damit die irgendwie angsteinflößend sind und irgendwie so aufgepeitscht irgendwie wirken, dass die Angst machen. Und die werden ja provoziert von den Menschen, zu denen sie eigentlich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben.
Wie
es
haben
ist
die
ja
das gemacht?
Super manipulativ in dem Moment irgendwie. Vorprogrammiert.
Gut, dass sie nicht im Writers Room von Grey's Anatomy gearbeitet haben, die Löwen.
Ja, vorprogrammiert, dass da was passiert. Ich denke mir auch so, das sind dann die Tiere, die kommen zusammen mit anderen Tieren, die sie noch nie vorher gesehen haben. Wenn da irgendwie so Löwen so einen Tiger sehen.
Ja.
Was sind das für Streifen?
Hallo?
Was sind das für Streifen? Was ist
Aber wie haben sie diese Raubkatzen provoziert? Das würde mich noch interessieren.
Ganz genau weiß ich das nicht. Ich glaube, da gibt es dann so Mittel und Wege von diesen Tiertrainern oder halt auch nicht vorhandenen Tiertrainern, weil wenn du überlegst, normalerweise hat, glaube ich, so ein Löwe dann mal 2 Tiertrainer mindestens dabei. Aber so viel Kohle hast du dann ja nicht, dann noch 300 Tiercoaches und LöwenbändigerInnen und sowas da am Set zu haben. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel nicht so tierschutzrechtlich irgendwie konform gelaufen, obviously. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Verletzungen bei den Menschen. Also selbst schuld, aber es ist trotzdem ziemlich krass. Der Biss in die Hand bei Noel Marshall, den wir eben gesehen haben, von dem wütenden Löwen, war natürlich nicht das Einzige. Zuerst wurde befürchtet, dass er dadurch sogar seinen Arm verlieren kann. Dann hat er 8 Stichwunden am Bein erlitten, die ihm ein Löwe zugefügt hat, der neugierig auf seine Schminke war.
Oh Gott.
Da war er bereits ungefähr 11 Mal gebissen worden von den Tieren. Er wurde mit Verletzungen im Gesicht und an der Brust ins Krankenhaus eingeliefert. Bei ihm wurde Blutvergiftung diagnostiziert.
Why? Wenn es dann noch ein schlechtes Drehbuch war. Also warum? Wie überzeugt kann man von einem schlechten Drehbuch
also
sein?
Also wirklich andauernde Durchblutungsstörungen, zahlreiche Verletzungen. Es ist wirklich bei ihm richtig übel geworden und brauchte mehrere Jahre, um sich vollständig von diesen Verletzungen wieder zu erholen. Dann wurde seine Frau, Hedren, bei einem Werbedreh nochmal von einem Löwen in den Kopf gebissen. Wie gesagt, es gab noch die Rüssel-Knöchel-Situation.
Und sie dachte, die Vögel wären das Schlimmste.
Die haben sie ja auch angegriffen, wirklich angegriffen, habe ich dann erfahren.
Andere Zeiten.
Andere Zeiten, genau. Und Tippi Hedren war so eine tierliebe Person, oder ist es bis heute so, dass sie dann gesagt hat, naja, der Elefant hat ja nur versucht, mich aufzufangen, der hat gar keine Schuld. Also die haben schon so gecheckt, naja, es ist unsere Verantwortung, das ist unser Risiko, was wir hier tragen, aber das ist für die Tiere absolut nicht geil.
Ja, ist am Ende des Tages.
Ist nicht gut. Der Sohn hat natürlich auch einiges abbekommen. Da ist einmal ein Löwe auf ihn drauf gesprungen, hat ihn in den Hinterkopf gebissen. 6 Männer waren nötig, um den Löwen von ihm zu trennen. Die Wunde musste 56 Mal genäht werden. Dann wurde er nochmal in den Oberschenkel gebissen und lag da mit seiner Mutter teilweise lang Monat im Krankenhaus. Es gab einen Kameramann, der von einem Löwen skalpiert wurde. 220 Nähte hat, also ein Wunder, dass der wirklich überlebt hat. Dann ist noch ein Regieassistent in den Hals gebissen worden von einem der Hauptlöwen, der ihm versucht, ein Ohr abzubeißen.
Abzukauen.
Genau. Verletzungen an der Brust, am Kopf. Und nachdem halt die Leute gesehen haben, ach du Scheiße, was geht hier ab, haben die natürlich reihenweise diese Produktion verlassen. Also die Fluktuation muss sehr hoch gewesen sein. Viele wollten nicht mehr zurückkehren, weil Marshall das hauptsächlich mit seinen Einnahmen aus Der Exorzist finanziert hat, dieses Filmprojekt. Am Ende so gab es dann so diese Gerüchte, dass das Set von Raw vom Fluch des Exorzisten heimgesucht war.
Vielleicht lag es auch an den vielen Löwen am Set. Also da kann man schon absehen, dass da ein paar Unfälle passieren.
Du kannst dir nicht vorstellen,
können.
Das was
lag jetzt nicht
ja.
an schwarzer Magie.
Du kannst dir nicht vorstellen, was da alles passiert ist. Also wirklich alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Es wurde zwischenzeitlich noch das Anwesen von einer 3 Meter hohen Flut zerstört, aus der Leute aus der Toncrew gerettet werden musste. Dabei sind Tiere ausgebrochen aus dieser Ranch.
Das klingt nach einem Fingerzeig von dem lieben Gott,
ja, die dann
ich sagen.
Natürlich teilweise getötet wurden bei der Jagd nach ihnen. Dann gab es noch einen Damm und Überschwemmungen, sodass irgendwie der Großteil des Sets und der Ranch und der Ausrüstung zerstört wurde. Ein riesen finanzieller Schaden entstanden. Das ist alles los gewesen. Kein Wunder für einen Titel, der den ersten Arbeitstitel Lions, Lions and More Lions getragen hat.
Das scheint ja die einzige Idee des gesamten Films gewesen
Absolut.
Zu sein.
Absolut.
Also sie wollten einfach mit vielen Löwen drehen
ja.
und haben sich dann darüber ein Drehbuch zusammengestrickt.
Es gab auch immer wieder, was ich gelesen habe, dann so den Vorwand, ja, wir wollen Awareness schaffen für irgendwie Wildtierschutz.
Ja, ja, ganz sicher.
Sie hatten einfach diese Vision von diesem Film und haben alles dafür riskiert und aufs Spiel gesetzt, unter anderem ihre eigene Crew, ihre eigenen Kinder. Und da gibt es nämlich noch eine Anekdote zu Melanie Griffith, die bei den Dreharbeiten auch ziemlich viel abbekommen hat. Die hat nämlich bei einer Attacke eines Löwens fast ihr Auge verloren und musste mit 50 Stichen im Gesicht genäht werden. Also die musste quasi plastische Chirurgie, musste sie sich unterziehen, um überhaupt weitermachen zu können und ist dann zurückgetreten vom Dreh. Hat quasi also nicht nur den Produzenten, sondern auch ihren Eltern sagen müssen, Leute, ich bin raus, ich will hier nicht mein halbes Gesicht verlieren. Bei eurem Film.
Und die Eltern, ach komm, noch einmal. Noch
Melanie.
Melanie, komm.
Komm, du kennst doch hier den Leo.
Du kennst den doch.
Du
Wir
kennst
sind doch,
doch
eine
hier
Familie.
Den Alex. Ne?
Komm, du hast
Gebt euch
noch
mal
ein
die Hand.
Du hast doch noch ein Auge.
Drückt euch mal. die wurden ja dann auch behandelt wie so Familienmitglieder, diese Tiere. Also, da musste wirklich.
So messy und schrecklich.
Absolut. Melanie Griffith musste quasi selber sagen, ich bin raus und wurde dann ersetzt, zwischenzeitlich von einer anderen Schauspielerin. Und natürlich kamen dann irgendwann Geldprobleme dazu, sodass sie teilweise ihre Anwesen verkaufen mussten. Marshalls Werbefilmproduktionsfirma ging bankrott. Tippi musste ihren berühmten Pelzmantel aus Hitchcocks Die Vögel verkaufen. Also sie haben wirklich ihr letztes Hemd gegeben und irgendwie die Gesundheit der gesamten Familie aufs Spiel gesetzt für diesen Film.
Einen beschissenen Film.
Teilweise mussten die Familienmitglieder auch Aufgaben übernehmen. Der Crew, also der Sohn John Marshall, den wir eben schon gehört haben, der war zeitweise Tierpfleger, Bühnenmechaniker, Schauspieler, Tonassistent, Kameramann. Außerdem übernahm er tierärztliche Arbeiten, wie das Verabreichen von Impfungen und Blutabnahmen bei den Tieren. Also das ist alles, es wirkt alles so messy.
Da muss ich fragen, geht's noch?
Ja, klingt wirklich so messy und irgendwie schädlich für alle Beteiligten. Es sind auch einige der Großkatzen eben durch die Luft übertragbare Krankheiten gestorben, weil die natürlich jetzt auch mal nicht zwingend nach Kalifornien gehören. Es war super schwierig, diese Tiere überhaupt zu filmen. Also die mussten da teilweise monatelang irgendwie Shots ausprobieren, um die Tiere zufällig auch mal einzufangen. Eine Szene, in der sie mit den Tigern Auto fahren, dauerte 7 Wochen, weil sie erst den Tieren on the fly beibringen mussten, in einem Auto mitzufahren. Also es wirkt auch einfach wie so eine toxische Arbeitsumgebung, weil Noel Marshall auch oft sich geweigert hat, die Dreharbeiten zu unterbrechen, weil er dann irgendwie Einstellungen nicht verlieren wollte, die dann irgendwie zufällig mal geklappt haben. Und manchmal war von einem ganzen Drehtag nur eine einzige Einstellung überhaupt verwendbar. Also kein Wunder, dass das 5 Jahre gedauert hat, das überhaupt herzustellen. Und was du da teilweise in einem Artikel mal nebenbei so liest, bei einer Aufnahme leckte ein Leopard Hedrins mit Honig bestrichenes Gesicht ab. Hedrin hielt es für eine der gefährlichsten Szenen, die sie zu filmen bereit war, denn obwohl die Pfleger 2,40 Meter entfernt waren, hätten sie die Katze nicht davon abhalten können, sie zu beißen. Also diese Familie und die gesamte Crew hat einfach alles riskiert, um diesen völlig wahnwitzigen und leider auch noch schlechten Film zu produzieren. Am Ende haben sich Marshall und Hedrin leider scheiden lassen.
Ja,
haben sich leider voneinander
sein.
Entfernt. Und Noel Marshall konnte so natürlich dann auch nicht mehr bei seinen Tieren sein, die er so liebte. Er führte nie wieder bei einem Film Regie und starb 2010. Und was ich irgendwie auch ziemlich krass fand, war, es gab ja wie gesagt ein Re-Release. Also der Film ist 2015 nochmal ordentlich beworben worden und lief dann auch wieder in den Kinos. Und wurde
in
tatsächlich...
In Verbindung mit dieser Dokumentation oder wie?
Nee, gar nicht mit der Dokumentation, so. Sondern der Film wurde einfach nochmal ausgebuddelt und quasi Marketing gemacht damit, wie gefährlich der war und dass so viele Menschen verletzt wurden. Also diese Catchphrase, gefährlichster Film aller Zeiten, das ist wirklich, ich guck mal, hier im Trailer wird es quasi mitverkauft. No animals were harmed in the making of this film. 70 members of the cast and crew were. Also da wird quasi Werbung gemacht mit, boah Leute, die müssen sich den Film angucken, da sind 70 Leute verletzt worden.
Würde ich auch mal stark anzweifeln, dass da diese Tiere halt nicht darunter
gelitten
haben.
Sehr stark anzweifeln.
Aber ich muss sagen, ich bin irgendwie ganz froh, dass der Film dann einfach schlecht war, weil stell dir mal vor, sie hätten 150 Löwen mit zur Oscar-Verleihung schleppen müssen, wenn die da gewonnen hätten.
Übrigens, 2 Jahre nach Veröffentlichung dieses Films hat dann Tippi Hedren in Kalifornien die Raw Foundation gegründet, welche sich um diese Löwen gekümmert hat aus dem Film und auch heute noch existiert. Also quasi eine Auffangstation für Wildkatzen. Ich weiß nicht, wie fit Tippi Hedren inzwischen ist, wie viel die dann noch selber machen kann. Die ist inzwischen Mitte 90. Aber in einem älteren Artikel stand, Hedren lebt hier mit rund 70 Tieren, darunter der bengalische Tiger von Michael Jackson.
Da müssen wir
Triggerwarnung
doch
so, ja, an den...
Hinterher jetzt mal wieder.
Sorry, an den
noch
Hörer
mal.
Mit Michael Jackson Angst. Sorry.
Diesmal war ich's nicht.
Es kommt wirklich inzwischen jede Folge vor. Und da sind bei mir jetzt nochmal extra Tabs aufgegangen, weil Michael Jackson hatte einen bengalischen Tiger namens Thriller. Das ist derselbe Tiger, der als Baby mit Michael Jackson auf dem Thriller-Albumcover zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast.
Ja,
und der ist dann irgendwann umgezogen zu Tippi Hedren auf ihre Foundation. 2012, leider aber auch schon gestorben. Da habe ich noch ein Zitat gefunden von Tippi Hedren im Independent. Trotz ihrer Verbindungen zum Showbusiness blieb Thriller mit beiden Pfoten auf dem Boden. Sie war keine Diva. Wir alle haben sie dafür geliebt. Ja, lieb beziehungsweise Hollywood-Stars, get your shit together mit Wildtieren. Es muss wirklich einfach nicht sein. Noch eine nette Filmkritik zum Schluss. da der Film ja so grandios gefloppt ist und nur so wenig Geld eingespielt hat, plus diese familiäre Besetzung der Hauptrollen, haben einige KritikerInnen bemerkt, der Film ist das teuerste Heimvideo aller Zeiten.
Ja, dann danke dir, Caro, für diese ebenfalls in Hollywood spielenden Tabs.
Vielen Dank, liebe Feline, Jonas und all die anderen, die mir da so ausführlich zugeschrieben haben. Das waren wirklich gefährliche Tabs.
Ja, wenn ihr auch gefährliche Tabs habt oder harmlose, die wir hier vielleicht mal im Podcast besprechen sollen, dürfen, wollen, wie auch immer, dann schickt die uns doch gerne entweder an toomanytabs@ndr.de oder
Also, Mail hast du schon gesagt, ich war kurz abgeschweift.
An unsere Socials müssen
wir
noch.
Ja, die Socials, da heißt du @MiguelRSA und ich heiße @CaroWorps.
Richtig, und jetzt kommt hier noch das Friedenslicht aus Bethlehem am Ende unserer Folge in Form von einer schön seligen Crossbrom.
Ach, ich dachte, wir singen noch was.
Was, willst du noch was singen vorher?
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Du, Caro, hast du eigentlich was mit Klassik am Hut?
Ich hab mal Blockflöte gespielt.
Und hattest du auch schon mal einen Crush?
Ja.
Dann ist doch bestimmt der neue Podcast, den wir heute in der Cross-Promo empfehlen, etwas für dich. Klassik Crush mit Simon Höfele.
Simon Höfele, der ist selber Top-Trompeter und trifft sich alle zwei Wochen mit anderen jungen MusikerInnen von Klassik bis Jazz und spricht mit denen darüber, was sie so bewegt.
Ja, da werden zum Beispiel solche Fragen geklärt wie, was kann man für die eigene mentale Gesundheit tun? Wie geht man mit Macht im Musikbusiness um? Und wie schafft man es, das zu tun, was man liebt?
Die Antwort ist immer Fagott.
Hast du mich gerade Fagott genannt? Sagt man nicht mehr.
Sagt man nicht mehr.
Also, Classic Crush gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs. 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 Too many tabs.